And I moved it. Yep. Time is money. It's a good bekannt Vers, ja? Time is money. Ich würde sagen, die Zeit ist oft zu kurz, aber Zeit, das bist du und ich. Wenn du willst mit Besuchern gehen, musst du Zeit haben. Und du selber musst es haben. Das hilft nichts, wenn ein anderer Zeit hat und du doch nicht gehen kannst. So, das ist, wie kommt das, dass wir hier zusammenkommen heute? Wir haben einen fast neuen Gemeindeleiter. Er fing im vorigen Jahr an. Er war ein bisschen, ich wollte sagen, menschenscheu, aber ich glaube, mennonitenscheu. Er hielt sich mehr bei seiner Office auf. Aber einem Sonntagmorgens, Ursula und ich kamen zur Kirche hier, kommt er stracks zu mir gegangen, sagt er, ich will, dass ihr all die Deutschen, Deutschsprechenden hier in der Gegend einladet, von all den Kirchen, und ihr sollt eine Versammlung haben am Sonntagnachmittag, nicht morgens, weil das hält ihn von ihrer eigenen Kirche ab, am Sonntagnachmittag, und ein einfaches, schlichtes Programm. Ihr sollt zusammenkommen, scheren, so wie man sagt, ja, und viel singen. Und nachher einen Kaffee, ein Refreshment haben, ja. Ich dachte an W5. Die sagen, why, where, what, and why, when, ja. Das viermal der W, und so ging es mir. Wer, was, wohin und wann. Also, ein bisschen später hat er uns eingeladen in seiner Office und hat erklärt, was er damit meint. Er sagt, wir sollen uns versammeln, die Sprache üben und viel singen und ein einfaches Programm haben. Nur zusammenkommen. Und wenn es um Singen geht, da möchte ich ein paar Zeilen lesen. Von Johann Sebastian Bach, geboren 1685, ja, da kann ich mir nichts von erinnern, lebte bis 1750. Er ist einer der größten und produktivsten Komponisten der Geschichte. Aber hast du jemals sein handgeschriebenes SDG am Ende eines jeden Manuskripts gesehen? SDG, Solo Deo Gloria, Gott allein zur Ehre, hat er die geschrieben. Bach komponierte seine Musik nicht in erster Linie für sich selbst, nicht für seinen Arbeitgeber oder sein Publikum, sondern um Gottes Schönheit, Wahrheit und Liebe weiterzuspiegeln. In ähnlicher Weise können wir mit allem, was wir tun, Gott Ehre ansehen und Lob bringen. Und das wollen wir heute ganz besonders mit den altbekannten Liedern. Wir wollen singen. Und Peter Thiessen wird uns jetzt die Einleitung machen. Später haben wir ganz kurz eine Andacht. Und die meiste Zeit wollen wir singen. Ja, und ein paar Gedichte haben wir auch noch. So, Peter, bitte.
Nun, ich muss wirklich sagen, ich bin freudig überrascht. Meistens, wenn man mir nach vorne ruft, dann sage ich als erstes, guten Morgen. Aber heute kann ich das nicht sagen. Heute sage ich herzlich willkommen bei uns alle. Und ich hoffe, wir haben einen schönen Nachmittag zusammen. Der Grund, wie es John sagte schon, ist, wir wollen viele, viele Lieder singen. Und das sind bekannte Lieder. Und die Lieder für mich sind Gebete. Jedenfalls die Lieder, mit denen wir aufgewachsen sind. Ja? So wollen wir uns kurz zum Gebet vereinigen. Großer Gott, unser himmlischer Vater, Wir sagen dir Dank, dass wir die Gelegenheit haben, hier zusammenzukommen von verschiedenen Gemeinden und uns unseren Dank dir äußern. Wir sind so bevorzugt in diesem Lande des Friedens, Herr, wenn wir sehen, wie viel überall Krieg und Mord und Totschlag ist. Und hier leben wir im Lande des Friedens. Und besonders, wenn ich so sehe, sind wir die meisten Senioren, nicht? Und unsere Regierung, muss ich sagen, die ist wirklich, hilft uns als Senioren zu leben. Und wenn wir hier jetzt wollen Lieder singen und Gedichte singen und eine kurze Ansprache von Ramona hören, dann bitten wir dich, komm in unsere Mitte, sei unser Gast und belebe uns mit deinem Geiste. Dieses bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Nehmt bitte die Bücher, die vor euch sind, nicht am Ende der Bank, nicht am Ende der Bank. Die vor euch sind die größeren Bücher. Und wir schlagen auf Nummer 2. Nummer 2. That will take time. Wait. Nummer 2 in dem größeren schwarzen Buch. Nummer 2. Kommt, stimmt alle jubelt ein. Die sollen eine Fähre kommen. Man what? What is it? That was sweet. Bitte. Wir rühmen vom himmlischen Lande.
Thank you.
für mein Gedicht. Okay. Ich habe ein Gedicht, das möchte ich vorlesen. Es ist wahrscheinlich vielen bekannt, aber es spricht immer wieder zu mir, weil ich manche Jahre Ähnliches durchgemacht habe. Säge vom Kreuz nichts ab. Der Kampf ist heiß, die Last ist schwer. Oft seufzt du müde, ich kann nicht mehr. Doch halte nur aus, einst wird dir klar, wie nötig hier unten das Kreuz dir war. Auf hartem Stein am Felsen, am Waldesrand, sitzt müde ein Pilger, den Stab in der Hand. Er kann nicht weiter, er ist zu matt, weil er so viel Schweres zu tragen hat. Still schaut er im Geiste den Weg, den er kam. Er fängt einst so herrlich mit Sonnenschein an, doch denkt er in stiller Wehmut zurück. Doch liegt in Trümmer, was einst war sein Glück. Nichts ist ihm geblieben, so arm und alle. Allein muss er nun ins hohe Alter hinein. Da krampft sich das Herz zusammen vor Weh. Mein Gott, warum muss ich diesen Weg gehen? Und über sein Denken und über sein Sinnen ihm heiß von den Wangen die Tränen rinnen. Doch nach und nach wird's still in der Brust. Er ist sich der Gotteskindschaft bewusst. Drum schaut er im Glauben hinauf zur Höhe. Dort wird's klären, was ich hier nicht verstehe. So fasst er den Stab und mit schwerem Gang zieht zur Hütte er dort am Bergeshang. Liegt müde von Wandern zu Ruhe sich hin, noch zieht ihm so manches durch den Sinn, auch all seine Sorgen und was er geklagt, im Traume Gott selber die Antwort ihm gab. Er sieht sich als Pilger den Stab in der Hand, von Ort zu Ort wandern im Pilgerland. Das Ziel seiner Hoffnung ist jene Stadt, die Gott, der Herr, selber gegründet hat. Und auf dem Rücken ein Kreuz erträgt, das ist die Last, die Gott ihm aufgelegt. Er wandert mutig, das Ziel winkt von fern. Schon glänzt die Stadt wie ein güldener Stern und heiß brennt die Sonne, das Kreuz drückt sehr. Dort steht ja ein Hüttlein, so schmuck und klein. Da nimmt er sein Kreuz ab, es ruht sich hier fein. Als er dann weiter des Weges gehen will, da sieht eine Säge er neben sich stehen. Da denkt er, dein Kreuz ist zu lang und zu schwer. Du sägst etwas ab, dann drückst nicht mehr. Gesagt, getan. Nun war leichter die Last, er denkt. Wie gut, dass du abgesägt hast. Nun geht das Wandern bequem und leicht. Jetzt ist das Ziel viel schneller erreicht. Bald sieht er die Stadt auch schon vor sich stehen. Wie herrlich und schön ist sie anzusehen. Ein Graben nur trennt ihn von der Stadt, der aber keine Brücke hat. Er läuft entlang, er sucht und sind doch eine Brücke er nirgends findet. Da fällt ihm das Kreuz auf dem Rücken ein. Vielleicht könnte ihm das eine Brücke sein. Er nimmt's und schiebt's über den Graben her. Doch ist es zu kurz, es reicht nicht mehr. Es fehlt das Stück, das er abgesägt hat. Ach, hätte ich doch nicht, seufzt er tief bewegt. Nun stehe ich hier, so nahe am Ziel und kann nicht hin, weil mir das Kreuz nicht gefiel. Er weint, er schreit, er klagt sich an, weil er schuld, dass er die Stadt nicht zur Stadt kann. Da noch ein Pilger, der auch ein Kreuz trägt, von dem er aber nicht abgesägt. Der kommt zum Graben, schiebt das Kreuz überhin und geht zur Stadt mit frohem Sinn. Da denkt der Pilger, ich will doch sehen, ob über das Kreuz ich hinweg kann gehen. Er tritt hinzu, oh weh, es kracht. Mit einem Schrei ist er aufgewacht. Er sieht sich im Zimmer, er ist noch hier. Mein Gott, von Herzen danke ich dir. Es war nur ein Traum, doch die Angst und Qual mag ich durchkosten nicht noch einmal. Ich sehe nun mein Kreuz als göttliche Gab und sieg von demselben jetzt nichts mehr ab. So muss es sein, wie der Vater es macht und geht auch mein Weg durch Trübsal und Nacht. Ich harre still aus, trag Kreuz und Leid. Es ist ja nur Brücke zur Herrlichkeit. Und der du auch ein Kreuz noch trägst und es kürzer willst, indem du daran siegst, tu es nicht. Denn es ist eine göttliche Gabe. Du sägst nur den göttlichen Segen dir ab. Danke. Wir singen ein weiteres Lied. Manches Herz will fast ermüden. Oh ja, die Nummer ist 386. 386. Wir hören jetzt eine kurze Ansprache von Ramona Neufeld. Und nachher, wer ein Wunschlied findet aus diesem Buch, wir können ein Wunschlied singen oder zwei. Ja, bitte, Ramona.
Sorry. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Reicher Mann und armer Lazarus. Ich lese aus Lukas 16, Verse 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür, voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tische fiel. Dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihm seine Schweren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Qual, in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und über all das ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten von hier hinüberfahren zu euch, könnten nicht. Und auch nicht die von dort zu uns herüberkommen können. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, dass er sie warne, auf dass sie nicht kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde. 2 Männer sind in dieser Geschichte, ein reicher Mann ohne Namen, der sich mit Purpur kleidete und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Er hatte 5 Brüder. Der zweite Mann hieß Lazarus, ein armer Mann, der kein Zuhause hatte. Er lag vor der Tür des Reichen und lebte von den Krumen, die von des reichen Tische fielen. Er hatte viele Wunden, um die sich keiner kümmerte. Nur die Hunde leckten ihm seine Schweren. Es wird uns nicht gesagt, ob er eine Familie hatte. Auf jeden Fall kümmerten sie sich nicht um ihn. Beide Männer sterben und kommen in das Totenreich. Von Lazarus heißt es: Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Als er lebte, kümmerte sich keiner um ihn, aber bei seinem Tode kommen die Engel Gottes und tragen ihn in Abrahams Schoß. Sanft und liebevoll kommt er in das Reich der gerechten Toten. Der Reiche stirbt auch, doch erhält er keinen Empfang wie der arme Lazarus. Es heißt, der Reiche aber starb und ward begraben. Er kommt nicht in Abrahams Schoß. Er kommt in den Ort der Qual. Er leidet Pein in der Flamme. Er sehnt sich nach einem Tropfen Wasser, um seine Zunge zu kühlen. Als er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Von diesem Vers können wir mehreres lernen. Es gibt 2 Orte, wo die Toten hinkommen: in Abrahams Schoß oder in den Ort der Qual. Die Toten erkennen, wo sie sind. Sie erleben Qual oder Trost. Sie können die Toten in dem anderen Ort beobachten, sogar mit ihnen ein Gespräch führen. Der Reiche erkannte beide Lazarus und Vater Abraham. Die Einstellung des Reichen hat sich Lazarus gegenüber nicht geändert. Hat er sich gewundert, wie es kommt, dass Lazarus in Abrahams Schoß ist? Oder registriert er nicht mal, dass es der gleiche Lazarus war, der vor seiner Tür Tag ein, Tag aus lag? Er erwartet, von ihm bedient zu werden. Er spricht ihn nicht mal an, sondern fordert Vater Abraham auf, den Befehl an Lazarus weiterzugeben. Aber Abraham klärt ihn gleich auf. Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten von hier hinüberfahren zu euch, könnten nicht und auch nicht die von dort zu uns herüber können. Es geht nicht. Lazarus kann nicht zu dir und du kannst nicht zu uns. Siehst du, es ist eine tiefe Kluft zwischen diesen zwei Orten. Sie ist befestigt und kann nicht überquert werden. Es ist unmöglich, dass einer zu euch komme oder von euch einer zu uns komme. Bei dieser Antwort wendet sich der Gedankenwandel des Reichen. Er denkt jetzt an seine Familie, an die fünf Brüder, die noch leben, bestimmt in Purpur gekleidet und alle Tage in Freuden. Auch sie werden eines Tages sterben und genau wie er in diesen Ort kommen und die Qual des Feuers leiden. Das will er nicht zulassen. Es soll nicht geschehen. Seine Lösung: Schick Lazarus zu ihnen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, dass er sie warne, auf dass sie nicht kommen an diesen Ort der Qual. Der Reiche will seine Brüder warnen: Ändert euch, tut Buße, ihr wollt nicht an diesen Ort. In Vers 25 sprach Vater Abraham zu dem Reichen: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Der Reiche empfing Gutes in seinem Leben und wird nun gepeinigt. Lazarus empfing Böses und wird nun getröstet. Liegt hier ein Zusammenhang? Jesus sagt in Lukas 6, Verse 24 und 25: Weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Weh euch, die ihr hier satt seid, denn euch wird hungern. Woran liegt die Sünde des Reichen? Hesekiel 16, 49 erklärt es uns, wenn er auf sein Volk schimpft. Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hoffart und alles in Fülle und sichere Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern. Aber dem Armen und Elenden halfen sie nicht. Gott legt großen Wert auf Barmherzigkeit ausüben. Das Gespräch zwischen dem Reichen und Abraham geht weiter. Auf des Reichen Bitte, Lazarus zu seinen Brüdern zu schicken, antwortet Abraham folgendes: Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Wir erkennen von diesem Gespräch, dass es an mehr fehlte als nur an einem Mangel an Barmherzigkeit. Es war üblich, dass die Männer in den Heiligen Schriften geschult wurden. Daher wusste der Reiche, was Gott von ihm verlangte, und doch hatte er es nicht ausgeführt. Seine Brüder gehen den gleichen Weg. Sie kennen Gottes Willen, doch sie leben ihn nicht aus. Auch sie hören nicht auf die Worte des Mose und der Propheten. Der Reiche weiß, dass sie Buße tun müssen, wenn sie nicht nach dem Tode da landen wollen, wo er ist. Das Wort Buße führt mich zu Johannes dem Täufer. Was sagte er zu seinen Zuhörern? Barsch fuhr er sie an. Ihr Otterngezüchte, wer hat euch denn gewiesen, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, tut rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Auf genau diese Voraussetzung hatte der Reiche vertraut. Wohin anders als Abrahams Schoß sollte er nach dem Tode kommen? Er war doch ein Kind des beliebten Volkes. Der Reiche erkennt jetzt, dass die Heilige Schrift nicht reicht, um seine Brüder zur Buße zu leiten. Schick einen Toten, das wäre wirksam. Doch was erwidert Abraham darauf? Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde. Die Erzählung Jesu endet da, doch die Worte sprechen uns heute, nach tausenden Jahren, noch an. Es gibt Arme und es gibt Reiche. Alle sterben. Die Israeliten hatten die Schriften Mose und die Worte der Propheten. Wir haben die Bibel. Abraham sagt, lass sie dieselben hören. Wird uns das auch gesagt? Lass sie die Worte der Bibel hören? Ich meine, man kann es nicht überhören. Wir sollen unsere Herzen öffnen und die Worte Gottes vernehmen und dann ihnen folgen. In 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17 lesen wir, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Der Vers kommt aus dem Neuen Testament. Die Wahrheit in dem Vers bezieht sich jedoch auf alle Zeiten. Hätte der Reiche sich die Schriften Mose und die Worte der Propheten zu Herzen genommen, so hätte er das erfahren, was der Vers beschreibt. Er hätte ein belehrbares Herz gehabt. Seine Schuld vor Gott an der Menschheit, insbesondere an dem armen Lazarus, wäre ihm bewusst geworden. Er hätte Gelegenheit gehabt, sich zu bessern. Er hätte Gottes Gerechtigkeit annehmen und sein eigen machen können. Mit einem Wort, er hätte Buße tun können und den Ort der Qual vermieden. Und als Nebenresultat wäre er auch barmherzig gewesen. Hier müssen wir uns ansprechen lassen. Wir haben die Bibel, die von Gott eingegebenen Worte. Lesen wir darin? Lassen wir uns von ihr belehren? Erkennen wir unsere Schuld vor Gott durch sie? Führt sie uns zur Erziehung in der Gerechtigkeit, auf dass wir vollkommene Menschen Gottes werden? Zu uns kam einer von den Toten. Haben wir an ihn geglaubt? Wir sind vielleicht reich, wir sind vielleicht arm, daran liegt es nicht. Auch wir werden eines Tages sterben und vor Gott stehen. Auf wen berufen wir uns dann? Der Reiche dachte, er käme ganz gewiss in Abrahams Schoß. Doch er wurde enttäuscht. Es ist interessant, wie schnell er begriff, woran sein Platz im Totenreich entschieden wurde und wie wichtig es ihm war, dass seine Brüder nicht auch an diesen Ort kämen. Heute haben wir Gelegenheit, uns diese Frage zu stellen. Wohin wollen wir? Hätten wir eine Wahl, so nehme ich an, keiner würde den Ort der Qual wählen. Viel lieber wollen wir in Abrahams Schoß getröstet sein. Wir haben eine Wahl. Gott gibt uns eine Wahl. Er zählt nicht ab, einen in den Ort der Qual, einen ins Paradies. Er schaut nicht auf unsere Werke der Gerechtigkeit, um eine Entscheidung wegen unserer Ewigkeit zu treffen. Er sagt es uns laut und klar. Ohne Missverständnis steht es in seinem Wort geschrieben. In dem Johannesevangelium steht die Wahl. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Heute steht uns die Wahl vor Augen, den Ort der Qual oder Abrahams Schoß, verloren oder gerettet sein, den Zorn Gottes oder das ewige Leben. Ich schließe mit den Worten aus dem Gesangbuch. Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Auf Golgathas Hügel, da litt er für dich, als er für die Sünde am Kreuze erblich. So komm doch, o Seele, o komm zu dem Herrn, klag ihm deine Sünden, er hilft ja so gern. Wenngleich deine Sünden so rot sind wie Blut, es machen die Wunden des Heilands sie gut. Amen.
Wir singen weiter ein Lied auf der Nummer 194. 194. Ich weiß nicht, warum Gottes Gnade mir je ward offenbar. Ein weiteres 309. Oh, wie süß klingt Jesu Name. 309. Hat da jemand ein Wunschlied aus dem Buch? 413. 413, okay. Hat da noch jemand ein Wunschlied?
44.
44. Und nachdem haben wir das Gedicht.
44.
Vers 4. Okay, können wir das nach dem Gedicht? Wir haben ein Gedicht und dann 397?
Ja,
okay.
Das Gedicht.
Auch ich begrüße euch alle. Heiße Margit Zülow. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. O du, den unser größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. Du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. Danke.
Ja, wir sind ja bald bis Pfingsten und das Gedicht passt gut dazu. So, noch ein Lied und dann, glaube ich, können wir hier abschließen und gehen nach unten, haben Kaffee und Kuchen. Und was ich sagen wollte, wenn jemand den Lift braucht, dann ein bisschen zur linken Seite, da wird wer den Lift bedienen und ihr seid gleich bei dem Esssaal da unten. So, wer nicht die Treppen gehen will, kann mit dem Lift an der linken Seite hier, von mir links. 397.
Wollen wir noch miteinander beten? Lieber Gott, ich danke dir für diesen Nachmittag, wo wir uns gemeinsam vor dir treffen durften. Wir danken dir, dass wir in einem Land wohnen, wo dein Wort noch gepredigt werden darf, wo wir dich loben können, ohne irgend verzagt zu werden, irgend Angst zu haben. Herr, es gibt noch viele, die verloren sind. Und so bitte schicke deinen Heiligen Geist voraus, dass ihre Herzen zu dir sich wenden. Wir danken dir für deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, der für uns am Kreuze starb, auf dass wir eines Tages mit dir in der Herrlichkeit sind, für immer und für ewig deine Hallelujas zu singen. Herr, wir danken dir für alles, das du in der Vergangenheit gemacht hast, wo du jetzt noch tätig bist und was du vorhast zu machen. Gehe mit uns, sei in unserer Mitte und mach uns fleißig in deinem Werk. In Jesu Namen bitte ich es. Amen.